Irgendwie hängt die Kamera ziemlich weit oben und die kriegt wahrscheinlich ein bisschen zu viel Wärme ab oder hat abgekriegt. Je nachdem hängt es damit zusammen. Auf alle Fälle, wie schon gesagt, das Thema heute, Jünger Jesu dienen. So, jetzt bin ich da, wo ich wollte. Wir leben in einer Gesellschaft, die in Primärsektor unterteilt wird. Das ist die Gewinnung von Rohstoffen, alles, was irgendwie damit zu tun hat, mit Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bergwerkswirtschaft, Öl und sonstige Förderung, Bodenschätze. Das ist alles Primärsektor. Dann haben wir einen Sekundärsektor. Sekundärsektor, der ist die verarbeitende oder bearbeitende Sektor, wo die Industrie angesiedelt ist. Ich weiß auch nicht, liegt es irgendwie an? Vielleicht ist der Akku verbraucht, er hat noch zwei Strichchen. Soll es eigentlich? Naja, ich mache einfach weiter. Rotzrauschen. Dann haben wir den Tertiärsektor, also den dritten Sektor, das ist der Dienstleistungssektor. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wo ist Deutschland am stärksten? Im ersten, im zweiten oder im dritten Sektor? Im zweiten sagt jemand hat dritten. Es ist erstaunlich, 69% ist der Dienstleistungssektor. Das mag vielleicht der Umsatz sein oder Beschäftigungszahlen, das habe ich nicht eruiert. Und 24% sind in der Industrie. Und das ist für ein westliches Land ein relativ hoher Wert. Ja, bleiben noch nach Adam Riese und Eva Zwerg 7%, wenn ich es richtig gerechnet habe, die sich auf alle anderen Bereiche verteilen. Das heißt eigentlich, Deutschland sollte ein Land sein, in dem Dienen mehr oder weniger fast schon in unser aller Fleisch und Blut drin ist, oder? Wenn wir im Dienstleistungssektor so stark sind, dann müssten wir eigentlich eine dienstbeflissene, diensteilige und dienstfreudige Gesellschaft sein. Aber das Interessante ist, wir machen uns da wahrscheinlich ein bisschen ein falsches Bild von. Selbst dort, wo Dienstleistung ist und zum Beispiel das Gesundheitswesen gehört zur Dienstleistung, ist im Prinzip eine Industrie draus geworden, in der der Dienst am Menschen sekundär nach dem Dienst am Shareholder. Möglichst viel Rendite soll der Industriezweig Gesundheits- und Pflegewesen abwerfen. Und dann bleibt natürlich das Dienen von Herzen auf der Strecke, oder? Das wissen alle, die im Pflegeberuf tätig sind. Was bedeutet es dann in unserer Sprache, das Dienen? Der Duden sagt, Dienen bedeutet in abhängiger Stellung gegen Lohn, Gehalt, bestimmte Pflichten erfüllen, bestimmte Arbeiten verrichten, bei jemandem Dienst tun, in jemandes Dienst stehen, sich einer Sache oder Person freiwillig unterordnen und für sie wirken, für jemanden etwas oder etwas eintreten. Nützlich sein, vorteilhaft sein, für etwas bestimmt sein. Jemandem behilflich sein, helfen, gebraucht, benutzt, verwendet werden, einen bestimmten Zweck haben oder erfüllen. Ja, das bedeutet alles dienen. Nicht nur bezogen auf Personen, sondern eben auch auf Werkzeug zum Beispiel. Es dient mir sehr gut, dieses Werkzeug. Das übrigens auch. Ja. Heute funktioniert es wieder mal. Ich habe in dieser Predigt drei Punkte, wo ich nochmal biblisch gesehen, erstens, da haben wir noch die Herkunft von dem ganzen Begriff des Dienens, althochdeutsch Dionon, gekürzt aus Diuvonon, abgeleitet von Dio, Deo, Knecht, mit der Bedeutung Knecht sein. Also, und Synonyme gibt es natürlich auch, unterstützen, hilfreich sein, nützlich sein, zugutekommen, förderlich sein. Also das ist mal das Wortbild im Deutschen. Aber die Bibel kennt erstaunlicherweise, oh, kriege ich was Neues, dann wollen wir mal gucken, ob das irgendwie...
Gut, dann haben wir die Hoffnung, dass wir, oh ja, sehr gut, sehr gut. Was immer gestört hat, eben, wir wollen jetzt im ersten Punkt der Begriff dienen und seine Vielfalt anschauen, weil in der Bibel gibt es einen Haufen unterschiedliche Begriffe für dienen. Und dann wollen wir uns anschauen, Jesu Diener und Diener aller, in welchem Verhältnis das ist und unsere Bereitschaft zu dienen. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Der Begriff Diener und seine Vielfalt. Wofür, wie viele Begriffe denkt ihr, kennt die Bibel für dienen oder Diener? Sieben. Wie viel? Was? Birgit kennt zwei. Zwischen zwei und sieben ist fünf. Mindestens fünf Begriffe sind mir über den Weg gelaufen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und der erste Begriff ist Doulos. Der ist vielleicht den meisten bekannt. Er ist auch am häufigsten verwendet. Speziell, wenn man sich, da ist ein Wortzahl drin, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, also mit Gleichnissen. Ja, da kommt dieses ganze Verhältnis in Beziehung Herr-Knecht. In diesen Gleichnissen kommt es fast ausschließlich dieses Doulos. Bedeutet Diener, Knecht, Sklave. Und das ist im Prinzip der extremste Begriff für diese Abhängigkeit, von der der Duden schon gesprochen hat. Bis hin eben zur Leibeigenschaft oder zum Versklavtsein. Das ist die extreme Form von diesem Begriff Doulos. Paulus greift das Thema Sklaven in seinen Briefen unterschiedlich an, auf. Und in einem Brief, da ist besonders, dass Paulus sich an den Herrn eines Sklaven wendet, den Sklaven mit dem Brief, dem sogenannten Philemon-Brief, an den Philemon zurückschickt, den Onesimus, das ist sein Sklave, und von dem er sagt, der war dir früher nicht nütze und da ist er auch weggelaufen, aber jetzt kam er zu mir und ist dir jetzt ein nützlicher Knecht. Aber ich will, dass du ihn nicht nur als Sklaven wieder gut aufnimmst, sondern ich will, dass du ihn als Bruder aufnimmst, weil er inzwischen gläubig geworden ist. Dort wird so das Denken von Paulus etwas deutlich in Bezug auf den extremen Begriff oder die extreme Auswirkung dieses Begriffs Doulos. Dann haben wir einen weiteren Begriff. Gut, probieren wir es jetzt. Also heute ist in der Techniker etwas der Wurm drin. Aber wir kriegen das noch hin. Wir haben einen zweiten Begriff, Diakonos. Bediensteter, ein Diener, ein Kellner oder andere niedrige Tätigkeiten. Und wir kennen diesen Begriff aus der Diakoniestation, der evangelischen kirchlichen Sozialarbeit. Wir kennen ihn ursprünglich von den Diakonissen, die sich als freie Werke ursprünglich etabliert haben innerhalb der Landeskirche, um den Dienst an den Armen zu tun. Ja, das ist noch der ursprünglichste Begriff dessen, was dieser Begriff hier darstellt, das, was die Diakonissen damals gemacht haben. Er kommt aus der Situation, in der die 12 Apostel vor die Gemeinde treten und sagen, Leute, irgendwie läuft was schief, unsere Gemeinde ist explodiert, aber wir haben auch einen Haufen Arbeit dadurch bekommen und es geht nicht, dass wir als Apostel unseren Dienst vernachlässigen, euch mit dem Wort und Gebet zu dienen und euch zu Tisch dienen, speziell den Armen unter euch. Lasst uns doch 7 Leute aussuchen, die in der Lage sind, diesen Job für uns zu tun. Und da fällt eben auch der Begriff Diakonein oder Diakoneo. Ja, das erste Mal, wo es auftaucht als Verb. Und dieser Dienst, den die da tun, der wird dann sukzessiv im Laufe der Geschichte, der Apostelgeschichte, wird es dann zu einem Gemeindedienst, den wir im 1. Timotheusbrief dann sich niederschlagen sehen als der zweite Dienst nach den Ältesten, in der 1. Timotheus 3, dann eben beschrieben wird, was Diakone sein sollen und wie sie sein sollen, welche Qualifikationen sie haben sollen. Aber der Begriff Diakon oder Diakoneo wird nicht nur in diesem speziellen Fall gebraucht, er wird auch allgemein gebraucht. Ja, Jesus sagt seinen Jüngern in Johannes 12, 26, wenn mir jemand dient, wenn mir jemand Diakoneo macht, so folge er mir nach und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein, mein Diakonos. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Also man kann sagen, Jesus nachfolgen bedeutet, ein Diakon zu sein. Ganz einfach. Du bist, wenn du ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu bist, bist du ein Diakonos. Ob du das willst, ob du das so bei dir selber denkst oder nicht. Ob du ein offizielles Amt hast oder nicht. Du bist ein Diakonos. Das ist das zweithäufigste Wort. Dann finden wir ein weiteres Wort, das Wort Hyperetes. Das bedeutet Unterruderer, bedeutet mehr allgemein Untergebener. Ja, also bei den Griechen, da gab es ja die Schiffe und die hatten Ruderer. Und die Unterruderer, das waren im Prinzip die Untersten, die dann vom Oberruderer dann den Takt angegeben bekommen haben. Also die haben auf den Takt vom Oberruderer, vom Schlagmeister oder wie auch immer, man sieht es in manchen Filmen, ja, da haben dann Trommeln und so, und da wird dann bumm, bumm, in diesem Takt haben die dann gerudert, ja. So, das ist der Hintergrund von diesem Begriff, der dann allgemein zum Untergebenen geworden ist. Und diesen Begriff findet man sehr oft im Zusammenhang, wo es um die Untergebenen der hohen Priester, der jüdischen Oberen und des Pilatus ging. Im Zusammenhang mit der Verfolgung von Jesus. Ja, dass die Jesus einkassieren sollten, aber dann gesagt haben, wir konnten nicht, weil da keiner hat so geredet. In dem Zusammenhang sind die Hyperetes unterwegs, aber nicht nur die werden so genannt, sondern Jesus nennt auch seine Jünger Hyperetes. Und zwar in dem Zusammenhang, wo er vor Paulus, vor Pilatus steht und der ihn interviewt und dann Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener, meine Hyperetes, gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Ja, das heißt, Jesus gebraucht bewusst diesen Begriff, um deutlich zu machen, er hätte Untergebene gehabt, die militärische Gewalt ausgeübt hätten, hätte er das haben wollen. Aber sein Reich hat keine militärische Natur. Und deshalb übt es auch keine militärische Gewalt aus. Das ist sehr interessant, ihr merkt es vielleicht. Also mich hat es begeistert, diese unterschiedlichen Begriffe und ihre spezifische Verwendung in den jeweiligen Situationen zu sehen. Das war nicht einfach so, na, mir fällt gerade nichts Besseres ein, sondern Gott hat es bewusst hineingeschrieben. Und Lukas spricht davon, am Anfang seines Evangeliums, dass die Jesus-Nachfolger, insbesondere die Apostel, Diener, Hyperetes des Wortes waren. Ja, ein Hyperetes, der war ein Untergebener, der hat genau das gemacht, was sein Übergeordneter ihm gesagt hat. Den Aposteln wäre es nie eingefallen, an dem, was sie von an Wort Gottes, von Jesus gehört haben, auch nur irgendetwas zu verändern, weil sie waren dem Wort Gottes untergeordnet. Sie waren der Befehlsgewalt des Wortes Gottes untergeordnet und deshalb waren sie peinlich darauf bedacht, es möglichst genau so weiterzugeben, zu überliefern, sodass es Lukas dann aufschreiben konnte, wie sie es empfangen hatten. Dann haben wir ein weiteres Wort, das vierte, Leiturgos. Das ist ein öffentlicher, religiöser Charakter des Dienstes. Ja? Und wir finden diese Leiturgos im profanen Bereich. Wir sehen es aber, dass es eigentlich auch im Neuen Testament fast ausschließlich der Dienst für Gott ist. Von Jesus schreibt der Hebräerbrief als dem Diener, dem Leiturgos des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes. Das heißt, Jesu Dienst war ein öffentlicher und ein Gottesdienst gleichzeitig. Jesus hat sein Opfer öffentlich dargebracht, als eine öffentliche Proklamation, vor aller Welt sichtbar, nicht im Verborgenen, im Tempel irgendwo. Hat seinen Dienst öffentlich, aber allein für Gott getan. Und ist mit seinem Blut dann ins himmlische Heiligtum hineingegangen. Das war dann ein Stück weit der Gottesdienstteil, der im Verborgenen stattgefunden hat, aber sein Opfer hat er auf Golgatha öffentlich dargebracht. Die Gemeinde in Antiochien, die hat Gott gedient. Ja, und auch dort ist wieder das Leiturgeia oder Leiturgeo verwendet. Als sie dann Paulus und Barnabas ausgesandt haben zur ersten Missionsreise. Bei der Gelegenheit heißt es, sie haben Gott gedient. Sie haben Leiturgeo gemacht. Ihr Dienst war allein auf Gott ausgerichtet und von ihm empfingen sie dann diesen Auftrag, in die Welt zu gehen. Paulus schreibt auch im Römerbrief von sich als dem Diener, dem Leiturgos Christi, für die Nationen der priesterlich am Evangelium Gottes dient. Sein Dienst war nicht im Verborgenen, er war öffentlich, er hat öffentlich gepredigt. Deshalb sollten wir als Christen, solange es irgendwie geht, öffentlich sichtbar, hörbar sein. Solange es irgendwie geht, unsere Stimme nicht verstummen lassen. Erstaunlich ist aber auch, dass Paulus, derselbe Paulus, der hier von sich als dem Liturgos Christi spricht, in Römer 13, 6 davon spricht, denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, Leitogoi, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Der Staat, die staatlichen Gewalten sind Leitogoi de Theou. Die sind Gottes Diener. Das ist manchmal schwierig, gebe ich gerne zu. Wenn ich Nachrichten lese, wenn ich die neuesten Dinge lese, die unsere Regierung so fabriziert hat und die jetzt wirksam werden, dass wir uns zunehmend in einen Überwachungs- und Denunziationsstaat verwandeln, das sind für mich dann schon schwer zu schluckende Dinge, wenn Gott dann in seinem Wort sagt, trotzdem sind sie meine Diener. Sie mögen es nicht immer in meinem Sinne tun, aber sie sind Ordnungskräfte, die die Ordnung in gewisser Weise aufrecht erhalten. Und damit müssen wir leben. Muss ich leben. Auch wenn es mir schwerfällt. Ein weiterer, letzter Begriff ist Pais. Paideia, das Kind. Pais, der Sohn. Das Kind, die Tochter. Kommt zweimal vor in den Evangelien, ausschließlich bei der Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum, der einen Knecht hat. Einen Knecht, den er offensichtlich so sehr liebt, dass er sich mehr oder weniger vor Jesus hinschmeißt und sagt, Herr, hilf meinem Knecht, hilf meinem Kind. Und das macht deutlich, dass der Begriff Knecht, dass ein Knecht in einem Haushalt durchaus, dass da eine Herzensbeziehung zum Herrn entstehen konnte, die den Knecht, vielleicht sogar den Doulos, aus dem Stand des Sklaven emporgehoben hat auf den Stand des Sohnes. Ein sehr berühmtes Bild oder Beispiel kennen wir aus der Filmgeschichte und das ist Ben-Hur. Der als Sklave verkauft wurde, von seinem Herrn geliebt wurde, weil er Ben-Hur ihm das Leben gerettet hat und dann im Prinzip sein Erbe wurde und mit allen Reichtümern, die der Adoptivvater hatte, dann zurückkehrt und dann das Schicksal seinen Lauf nimmt. Ich will ja den Film nicht erzählen. Das sind also diese fünf Begriffe für Dienen oder Diener. Und wir kriegen dadurch ein sehr weites, breites Bild von dem, was es bedeutet, zu dienen. Kommen wir also zum zweiten Begriff, zum zweiten Punkt. Jesu Diener und Diener aller. Und da möchte ich eine Geschichte anschauen mit uns, die wahrscheinlich auch schon bekannt ist. In Matthäus 20 bis 28 lesen wir, dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deinem Reich. Und ich stehe hinten dran und sagte ihnen, was sie tun sollen. Könnte man sich so denken. Dann, Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er spricht zu ihnen, Mein Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie heran und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nation sie beherrschen und die Großen und Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß sein werden will, wird euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Soweit mal der Hauptpredigttext für heute. Wir sehen also die Mutter von den zwei Söhnen des Zebedäus, von Johannes und Jakobus. Und sie möchte gern, dass ihre Söhne ein richtig fettes Stück vom Kuchen abkriegen. Oder? Kann man eher nicht verdenken. Schließlich haben die zwei Jungs ja Vater und Netze und Boote und alles verlassen. Also da muss ja was bei rauskommen, oder? Und so ein einflussreicher Posten. Und die Mutter, die davon profitiert, vielleicht der Vater auch, sie ist ja nicht eigennützig nur. Aber Jesus rückt ihr Weltbild zurecht. Im Reich Gottes geht es nicht um Rechte und Posten. Auch in unserer Zeit geht es in der Gemeinde, hört man Land auf und Land ab, es geht um Rechte. Gleichberechtigung. Ja, da geht es um Rechte. Gleiche Rechte für Mann und Frau. Gleiche Rechte für das Nächste und das Übernächste und das Überübernächste. Dieses Denken, werden wir feststellen, ist eigentlich dem Reich Gottes fremd und wird nur aus der Welt in die Gemeinde hineingetragen und vergiftet die Gemeinde, so wie es auch die Beziehung unter den Jüngern vergiftet hat, wie wir sehen. Ja, die Jünger, die sind nach ihrem Verständnis zu Recht aufgebracht, aber nicht, weil sie, wie wir vielleicht denken mögen, besonders edel und gut denken, sondern weil sie genauso wie die anderen zwei auch auf diese Plätze spekulieren. Jeder von denen will ein Stück vom Kuchen abkriegen. Auf seine Frage, ob sie auch den Kelch trinken können, antworten die zwei Jungs: Selbstverständlich können wir das. Und das sollte so leichtfertig sollte man nie Jesus antworten. Die Antwort ist: Okay. Meinen Kelch, den werdet ihr trinken. Aber zu rechten oder zu linken zu sitzen, das ist nicht weder meine Befugnis, noch kann ich es irgendwie bewerkstelligen. Es ist einzig und allein beim Vater im Himmel. Und jetzt kann man sich so richtig vorstellen. Menschlich gesehen sind sie jetzt so richtig Ja, haben sie die Klappe so weit aufgerissen und jetzt kriegen sie gesagt, jawohl, den Kelch werdet ihr trinken und trotzdem geht ihr leer aus. Aber um dem Ganzen ein Ende zu bereiten und auch bei den anderen die Luft rauszulassen, die sich vielleicht ein bisschen besser vorgekommen sind, weil sie nicht so forsch waren, beendet Jesus die Geschichte. Er stellt der weltlichen Vorstellung von Macht, Einfluss, Ansehen, Prestige in der Welt die Werte des Reiches Gottes gegenüber. Ja, Macht, Einfluss, jemanden in seine Gewalt bringen, zu unterwerfen, zu beherrschen, zu überwinden, Autorität, Macht auszuüben, dass Menschen ihren Willen, ihre Absicht, ihre Ideen oder ihre Ideologien durchsetzen, dazu sagt Jesus, das soll nicht sein in der Gemeinde. Das gibt's nicht in der Gemeinde. Er stellt dem gegenüber, im Reich Gottes soll es anders sein. Wer der Größte sein will oder wer groß sein will, wer groß sein will, soll aller Diener sein. Das stimmt da nicht, was ich da geschrieben habe. Wer groß sein will, haben wir gelesen. Wer groß sein will, soll aller Diener sein. Jesus negiert unseren Wunsch, groß zu sein, groß sein zu wollen, etwas Bedeutendes bewirken zu wollen, etwas zu hinterlassen. Er negiert diesen Wunsch nicht. Ja, er sagt nicht, pfui, das tut man nicht. Groß sein wollen, das geht für einen Christen nicht. Er negiert die Art und Weise, wie wir dahin kommen wollen. Denn es ist doch so, eigentlich hat jeder der Mensch diesen Wunsch nach etwas mehr. Und ich glaube, dass dieser Wunsch nach etwas mehr aus seinem Leben zu machen, etwas mehr in seinem Leben zu erreichen, etwas mehr in seinem Leben zu hinterlassen, dass dieser Wunsch etwas ein Echo ist unserer verlorenen Herrlichkeit des Paradieses, die wir hatten im ungefallenen Zustand, im ersten Zustand. Wir hatten eine Größe und eine Herrlichkeit, die wir verloren haben. Und jeder Mensch hat eine Sehnsucht danach, eigentlich das, was wir verloren haben, wieder zu bekommen. Und Jesus möchte ja auch, dass wir wachsen, jeder von uns, hinwächst zum vollen Wuchs, zum vollen Maß Christi, zu einer anderen Herrlichkeit. Also Jesus verneint nicht, dass wir die Sehnsucht haben, irgendwie groß sein zu wollen. Aber sagt, das ist nicht der Weg. Die linke Spalte ist, das ist nein, 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 nein. Der Weg dahin ist dienen. Wer groß sein will, sei Diakonos aller. Der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Das ist der Widerspruch im Reich Gottes. Durch denen sollen wir groß werden. Der erste Mensch war geschaffen, um der Schöpfung, der guten Schöpfung, damals guten Schöpfung, als Verwalter zu dienen. Das ist dasselbe Wort des Eftar, des Knechtsein, was dann später zum Sklave sein wurde. Ganz am Anfang war es einfach nur Evet sein, ein Diener sein, einer, der Gott und seiner Schöpfung dient. Kommen wir zum Punkt 3. Unsere Bereitschaft zu dienen. Sind wir bereit, einfache, niedrige Tätigkeiten zu tun, dann den anderen zu dienen, wo sie Hilfe brauchen und sich selbst nicht versorgen können? Wir haben schon gesehen, dass wie die 7 Diakone eingesetzt wurden in der Urgemeinde in Jerusalem. Die sollten zu Tisch dienen, die sollten niedere Tätigkeiten machen. Aber waren die einfach nur zu niederen Tätigkeiten zu gebrauchen? Waren es einfach so die, die man halt in der Gemeinde sonst nirgendwo beschäftigen kann? Nein. Ein Stephanus war ein Wahnsinnsapologet. Der hat die Juden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten an die Wand gelehrt. Ja, die konnten sich seiner nicht erwehren. Ihr einziges Mittel war, ihn zu steinigen, ihn mundtot zu machen. Oder Philippus, Philippus ist nach Samaria gegangen und hat eine Wahnsinnserweckung durch seine Evangelisation, durch seine evangelistische Begabung losgetreten. Ja, das waren nicht irgendwelche Leute, die man halt sonst nirgendwo verwenden konnte, die da gedient haben, die sich zum Dienst bereit erklärt haben, wie auch die Apostel. Ich meine, die haben zuvor den Dienst gemacht. Die waren sich nicht zu schade, da zu Tisch zu dienen, aber sie merkten, sie können nicht beides. Warum konnten die zwei, Stephanus und Philippus, Gott dienen? Worin zeigt sich das, ihr Diakonos sein? Philippus konnte eine erfolgreiche Evangelisationskampagne, Gemeindegründungskampagne einfach so stehen und liegen lassen. Um sich auf eine Landstraße Richtung Süden zu stellen und zu warten. Nicht wissend, was da kommt. Ja, der hat eine blühende Arbeit verlassen, nur weil der Heilige Geist ihm gesagt hat, beweg dich dahin. Er hätte können sagen, Leute, ich kann jetzt nicht. Heiliger Geist, ich kann nicht. Siehst doch, ich habe hier alle Hände voll zu tun. Scharen von Menschen kommen zum Glauben und du willst mich jetzt hier abziehen? Es geht nicht. Ich bin hier wichtig. Und trotzdem geht er. Er stellt sich dahin, wo ihn der Heilige Geist haben will, auf eine einsame Landstraße, bis der Entsprechende kommt. Er konnte es, weil sein Herz nicht an Status, an Macht, an Einfluss hing und er sich nicht für unverzichtbar wichtig hielt und weil er ein dienendes und demütiges Herz hatte. Wie sich herausstellte, war ja der Mann oder die Person, auf die er da warten sollte, nicht irgendwer. Es war der Kämmerer aus Äthiopien, der, nachdem er von Philippus das Evangelium gehört hat und sich bekehrt hat und taufen hat lassen, das Christentum mit nach Äthiopien mitnahm. Das war wahrscheinlich noch viel mächtiger in der Auswirkung als das, was Philippus in Samaria erlebt hat. Aber man wusste es nicht vorher. Er konnte diesen scheinbar zunächst mal unscheinbaren Dienst tun, weil er ein dienendes Herz hatte, dem es nicht um sich selber ging, sondern einfach Gott zu dienen, dem Heiligen Geist zu dienen. Jesus sagt, wer der Erste sein will, der sei ein Doulos aller. Und wenn ihr vorhin aufgepasst habt, dann habt ihr jetzt gemerkt, ja, Diakonos ist eine milde Form von Diener. Doulos bedeutet absolut weisungsgebunden. Absolut, du bist wie ein Sklave. Du hast keine eigene Meinung, du hast keine eigenen Ziele, du hast kein eigenes Wollen. Du tust das, was der Herr sagt. Und das ist hier gemeint. Deshalb gebraucht Jesus diesen Begriff hier. Wer der Erste sein will, also nicht nur groß sein will, sondern unter den Großen auch noch der Erste sein will, der kann sich selber völlig vergessen. Und dann sagt er, wie das geschehen soll. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wer der Erste sein will, soll sich nicht bedienen lassen, er soll dieselbe Haltung an den Tag legen wie Jesus selbst, indem er bereit ist, sein Leben hinzugeben. Wohlgemerkt, nur einer, nur Jesus kann sein Leben hingeben zur Erlösung für viele. Wenn wir unser Leben hingeben, dann damit die Erlösung, die Jesus bewirkt hat, zu den Menschen kommt. Wir bewirken keine Erlösung. Die hat Jesus bewirkt. Aber wir können dieser Erlösung von Jesus bewirkt helfen, zu den Menschen zu kommen. Wenn wir unser Leben in dienender Weise hingeben, dann dazu. Nun mögen manche sagen, okay, es ist ja gut, was du da vorne sagst, aber ich bin völlig ambitionslos. Also ich will weder groß werden, noch will ich der Erste sein, der ist mir völlig fremd. Jetzt bin ich hier fein raus. Ich muss kein Diakonos sein. Das sollen die anderen machen. Und die sollen mir dienen. Paulus fordert uns auf, in einem sehr bekannten Vers oder sehr bekannten Versen: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Morphe Diakonos, meine ich. Also die Form des Dieners. Wenn wir dieselbe Gesinnung haben sollen wie Jesus, dann müssen wir die Gestalt eines Dieners annehmen. Jeder von uns. Keiner kann sich hier rausbinden. Nicht einer. Indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Wir sollen also alle diese Gesinnung haben und Diener Jesu sein. Das Wort für Lösegeld, was wir im Matthäus 20 gelesen haben, ja, dass Jesus sein Leben als Lösegeld gegeben hat, das ist das Wort Lytrosis. Und es wird gebraucht für Geld, für das man einen Sklaven freikauft. Ja? Also wir sind nicht mit irgendeinem Betrag freigekauft, sondern mit der Lytrosis. Mit dem Freikaufungsgeld für Sklaven, sodass die Sklaven dann frei sind und nicht mehr einem anderen gehören. Es ist anders, wenn ein Sklavenhalter seinen Sklaven verkauft. Ja, das ist nicht gemeint. Wir sind zur Freilassung mit diesem Geld gekauft. Deshalb sagt Jesus auch, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ja, von unserer Stellung vor Gott sind wir Freigekaufte, Freigelassene. Wir sind Freunde Jesu. Wir sind im Haushalt Gottes. Wir sind Brüder Jesu. Von der Art und Weise, wie wir unser Leben aber leben, leben wir es als seine Diakonoi. Es scheint, als ob Jesus die Gemeinde schon im Auge gehabt hat, als er in Matthäus 23 das Thema nochmal ein bisschen in anderer Form aufgreift. Da lesen wir, Matthäus 23, 8, ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder. Natürlich gibt es den Gemeindedienst des Lehrers, aber das ist mehr die Begabung, die da zum Tragen kommen soll, als ein Amt. Im Sinne von dem rabbinischen Amt, was die Rabbinen damals hatten, die mehr oder weniger ex cathedra gesagt haben, so ist, und alles Volk Amen gemacht hat. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Dazu brauche ich eigentlich nichts mehr sagen, wie eine große christliche Gruppierung dieses Gebot so sträflich umgehen oder übergehen kann, verstehe ich nicht, aber das ist schon etwas Schwierig. Lasst euch nicht Meister, Führer nennen, denn einer ist euer Meister, euer Führer. Mit Meister verbinden wir manchmal so, wir Deutschen, so der Handwerksmeister. Aber eigentlich ist Führer gemeint. Und weil wir mit dem Führerbegriff Probleme haben, haben die Übersetzer wahrscheinlich da das Meister reingemacht. Aber besser wäre es gewesen, sie hätten Führer reingeschrieben. Dann hätten schon damals die Menschen im Dritten Reich oder vor dem Dritten Reich sagen können, Jesus sagt ganz deutlich, es gibt keinen Führer außer Jesus. Ja? Hätte ihnen geholfen. Manchmal sind diese Begriffe zeitgeschichtlich, wären sie auf einmal in einer Weise relevant, die wir erstaunlich finden können. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, Diakonos sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Egal, in welchen Dienst uns der Heilige Geist eingesetzt hat, wir sind Diener Jesu. Wir sind nicht Herr, wir sind nicht der Vater, wir sind nicht der Lehrer, wir sind nicht der Führer, wir sind nicht der Leiter. Wir sind Diener. Wir sind Knechte, Diakonoi. Ja, Paulus, Jakobus und Petrus sprechen in manchen ihrer Briefe, wenn sie sich vorstellen, oder wenn sie so, Paulus, an die kommt Paulus Knecht, Doulos, Christi Jesu und berufener Apostel. Ähnliche Stelle, Philipper 1,1, Titus 1,1. Dann haben wir Jakobus, ein Knecht, ein Doulos Gottes und des Herrn Jesus Christus. Simon Petrus, ein Knecht, Doulos und Apostel Jesu Christi. Sie wollen zum Ausdruck bringen, dass es hier nicht in ihren Schreiben darum geht, dass sie sich da produzieren, ja, und ihren Willen durchdrücken wollen, ihre Idee von dem, was Christsein ist, sondern dass sie sich ganz dem Willen Jesu unterordnen und ihnen und ihm dienen wollen. Darum geht sie. Und das drücken sie damit aus. Sie müssten es nicht. An anderer Stelle haben wir gesehen, Paulus nennt sich Diener des Evangeliums. Aber hier, und es scheint mir bei Römer 1, beim Römerbrief und auch beim Titusbrief, bei Jakobus und bei Petrus, hat es auch mit den Adressaten zu tun. Weil es sind Adressaten, die teilweise den Aposteln nicht bekannt sind. Und wo sie nicht an eine persönliche Beziehung anknüpfen können, in Rom besonders nicht, ja, da gibt es Leute, die ihn kennen, aber wo im Prinzip eine Gemeinde dort schreibt und als einer, der wirklich ganz unten reinkommt, als demütiger Diener Gottes, der ihnen, wenn es hilfreich ist, etwas Gnade mitteilen möchte. Ja, das ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollen, lernen. Und diese Haltung können wir uns alle zu eigen machen. In der Gemeinde geht es nicht um unseren Willen, um unsere Verwirklichung und unsere Ideen, auch nicht unsere Ideale. Es geht immer nur um eines, Jesus und seine Gemeinde, im Sinne Jesu zu dienen. Und wenn wir das tun, dann haben wir eine Verheißung. Die möchte ich zum Schluss nochmal uns vor Augen halten. Habe ich jetzt nicht auf dem Slide, aber ihr könnt es ja nachlesen. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Es wird nicht unbemerkt beim Vater bleiben, wenn wir Jesus in dieser heute geschilderten Weise dienen. Wenn wir Jesus und seiner Braut in dieser geschilderten Weise dienen, dann wird der Vater es sehen und er wird uns ehren. Er wird uns unseren Lohn geben und er wird uns ehren. Ehren heißt im biblischen Sinne, groß machen. Ja, und da sehen wir, dass der Erste sein wollen, der Dulos aller sein werden, und dann kommt Gott und sagt, und das ehre ich. Das finde ich toll. Lass uns aufstehen, ich will noch beten. Und es ist mein Gebet, dass wir als Älteste und Leiter dieser Gemeinde etwas von dem, was da drin steht, auch praktizieren, vorleben. Es vielleicht spürbar wird, dass wir nicht nur uns selber predigen, sondern es versuchen auch zu leben. Und Jesus, dass du siehst, dass wir da noch wachsen können. Alle. Aber ich bitte dich für uns als Älteste und auch als Leiter in dieser Gemeinde, dass du uns hilfst, dieser Gemeinde und dir zu dienen. Uns zu Diakono des Evangeliums und des Wortes zu machen. Uns zu Hyperetes deines Wortes zu machen, dem wir uns unterordnen. Das Herrschaft und Macht über uns hat und Autorität ausübt und uns korrigiert und zurechtweist. Ich bitte dich darum, dass wir, wenn es um die Haltung, in der wir unser Dienst tun, alle, dass wir gerne Douloi sind, die sich ganz dir unterordnen, weil wir wissen, dass du ein gerechter, ein guter, ein barmherziger, ein liebevoller Herr bist, der uns Pais nennt, der uns seine Kinder nennt, der uns seine Freunde nennt. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, eine Gemeinde zu sein, in der Dienen nicht nur ein Label ist, wie diese Gesellschaft ein Label hat, dass sie eine Dienstleistungsgesellschaft sein soll, sondern dass wir es von Herzen gerne tun, aneinander, füreinander und auch für diese Welt, um deines Namens willen. Amen.